Wir gehen zunehmend in die Phase hinein, wo der Heiland gesagt hat, wirket, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, wo die Macht Gottes zurückgehalten ist. Und Gott es in seinem ewigen weisen Ratschluss beschlossen hat, dass die Macht des Satans so massiv offenbar werden wird, dass es entsetzliche Folgen hier auf dieser Erde geben wird. Im ersten Teil will ich versuchen, wieso Gott juristisch so etwas zulässt. Früher als junges Gotteskind war ich so naiv und habe gedacht, lieber Gott, warum lässt du dem Teufel so viel Raum? Pack ihn doch, dreh ihm den Kragen rum, dann sind wir den Kerl los, dann wirst du viel schöner. Und wenn ich dann las in der Offenbarung, dass ein Engel kommt, ein großer Engel kommt und den Satan packt so, und da in den Abgrund hinein befördert und den Deckel dazu macht, sag ich, mach's doch recht bald. Aber weißt, Gott hat seinen Plan. Er hat auch die Machtauswirkungen des Bösen mit einkalkuliert. Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Ihm muss alles dienen. Und am Ende wird jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus, der von Gott gegebene Herr sei. Also das wollen wir beachten. Die Ereignisse hier auf dieser Erde, auch wenn sie wirtschaftlichen, finanziellen Charakter tragen oder religiösen Charakter tragen oder gar politischen, ideologischen Charakter tragen, die Ereignisse hier werden total von Gott überwacht. Und auch die Stunde, die Nacht ist, wo niemand wirken kann, ist absolut total überwacht. Gott hat alles fest in seinen Händen. Wo der Heiland gefangen genommen wurde, das hätte nie geschehen können. Er hätte Legionen von Engeln zur Verfügung gehabt. Die Heere des Himmels, die ewigen Heere wären bereit gewesen, ihn herauszuschlagen. Aber wie hat der Heiland bei seiner Gefangennahme gesagt? Dies ist die Stunde der Finsternis. Das hatte Gott zugelassen. Sonst wären die Sünden der Welt nicht hinweggenommen worden. Und der Heiland musste in diese bittere Stunde hinein, vor der ihm so sehr gegraut hatte. Mein Vater, wenn es doch möglich wäre, dann nimm diesen bitteren Leidenskelch. Diese Todesbangigkeit, den musste er kosten. Da ist ihm gar nichts erspart geblieben. Nimm es doch von mir, aber ja, nicht soll mein Wille geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Nee, es war nötig, dass ein Engel ihn stärkte, nicht weil er der Sohn Gottes war, aber weil er einen menschlichen Leib hatte, der anfällig war von Todesängste. Deshalb kam ein Engel und stärkte ihn. Aber es war die Stunde, die Gott der Finsternis zugebilligt hatte. Und so wie Jesus Christus durch Leiden und Sterben zur Auferstehung und zur Machtoffenbarung Gottes kam, genauso muss der Leib Jesu, die wahre Gemeinde Jesu Christi, nicht irgendeine organisatorisch erfasste religiöse Gruppe, sondern die Leute, die in Verantwortung treten Gott gegenüber, genauso müssen die auch durch Leiden und Sterben, durch Loslösungsprozesse, genauso hindurchgeboren werden in die Auferstehungsherrlichkeit, wie Jesus Christus. Deshalb muss Gott das zulassen. In welcher Form das geschieht, will ich dann noch lesen und ausführen. Es muss dann alles so geschehen. Aber er hat alles fest im Griff. Lasst mich aus Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 bis 10 lesen. Wollen wir diese Worte doch tief in unsere Herzen aufnehmen, auch wenn wir da vieles vielleicht nicht verstehen. Es könnten bald Ereignisse kommen, die uns lehren, das besser zu verstehen. Und dann ist es gut, wenn wir es vorher in unser Bewusstsein aufgenommen haben. dass es im Herzen sitzt. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie eines Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah seiner Häupter eins, als wäre es tödlich wund. Und seine tödliche Wunde ward heil. Und die ganze Erde verwunderte sich des Tieres. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann wider es streiten? Und es ward ihm gegeben, ein Maul zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm ward gegeben, zu streiten wider die Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an. Ach, ich lese das noch einmal. Wir sollten das sehr ernst nehmen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Eine Einschränkung. Deren Namen nicht geschrieben sind von Anfang der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand andere ins Gefängnis führt, der wird selber in das Gefängnis gehen. Und wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Lasst mich jetzt mit Gottes Hilfe zuerst einmal versuchen, ein Offenbarungsprinzip Gottes zu erläutern. Ich greife ganz weit zurück in die Zeit des Paradieses. Dort sind ja wunderschöne Bäume mit herrlichen Früchten gewesen. Da war eine Welt, chemisch nicht verseucht. Es gab aber auch wilde Tiere. Da gab es den Ausdruck von Zahmheit, Gezähmtheit, zahme Tiere, umgängliche Tiere. Ich betone, das hat Offenbarungscharakter. Es ist die Offenbarungssprache unseres Gottes. Und man kann nicht mit einem technisch ausgeprägten Gedankengut, auch nicht mit einem philosophisch ausgeprägten Gedankengut, in diese Geheimnisse, in diese Offenbarungsprinzipien hineindringen. Da muss man mit Gebet und mit dem Glauben, wie ich ihn gestern Abend beschrieben habe, in diese Geheimnisse hineindringe. Wenn ich in die Ärztepraxis eines berühmten Krankenhauses käme oder in ein Labor und sollte da irgendwie eine komplizierte Operation durchführen, ich als einer, der gar nichts versteht davon, das gäbe ganz bestimmt eine furchtbare Katastrophe. Oder wenn man mich zum Bundeskanzler wählen würde in der Bundesrepublik Deutschland, also die Befürchtung habe ich nicht, das wird nie zutreffen, nur ein Vergleich. Wenn man mich wählen würde dazu, ich bin überzeugt davon, das gäbe eine furchtbare Katastrophe. Aber genauso ist es, wenn Leute, die nicht geistlich orientiert sind, denen die Offenbarungsprinzipien Gottes nicht kundgetan sind, in solch eine Welt der unvergänglichen Güter und Zusammenhänge hineindringen, das gibt auch eine Katastrophe. Man muss schon, wenn man mit dieser Materie umgeht, sich gründlich damit beschäftigen. Man muss sich Zeit nehmen. Man muss es bewegen vor Gott. Und man muss in der Verantwortung Gott gegenüberstehen. Wenn ich hier nur ganz billige Motive habe, weil ich als einer erscheinen möchte, der ein bisschen mehr weiß als andere, wenn das mein Motiv ist, dann ist es viel besser, ich bin ruhig darüber. Oder wenn ich Zukunftsneugierde befriedigen möchte, so wie das im okkulten Bereich geschieht. Menschliche Neugierde über die Zukunft, das geht auch nicht. Man muss da wirklich in der Verantwortung Gottes stehen. Ich muss wirklich versuchen, wie es Gott meint, darzustellen. Man muss in der Verantwortung stehen. Ich darf hier nicht Sensationen verkaufen wollen. Da muss man sich genau prüfen. So war am Anfang eine wunderbare Welt, chemisch nicht verseucht. Auch noch nicht so sehr bakteriell. Da war Harmonie, obwohl Wildheit da war, wilde Tiere, schon vor dem Sündenfall. Es gibt auch jetzt wilde Tiere. Wer die Sprache Gottes versteht, dass mit wilden Tieren politische Machtblöcke gemeint sind. Diese ersten Aussagen Gottes, die kann man nicht mit wissenschaftlichen Augen beurteilen, da bekommt man erhebliche Probleme. Man muss es im Geiste der göttlichen Offenbarung sehen. Und da gab es in dieser schönen, urwüchsigen, wilden, triebhaften Welt, wo Lebensäußerungen waren, kraftvolle, liebliche Äußerungen, da hat Gott einen Garten hineingebaut. Lieblich. Eden heißt ja auch letztlich sinngemäß Lustgarten, wo man seine Lust hatte. Gott selber wandelte da drinnen. Es ist nicht falsch, wenn man sagte, Lust wandelte. Da waren Interessen da, da war Befriedigung da, da war Harmonie da, liebe Geschwister. Da war der Mensch, die Krone der Schöpfung, ausgerüstet. Ganz großartig, mit ungeahnten Fähigkeiten, erstaune ich darüber, welche Aufträge Gott gegeben hat. Man muss das gründlich lesen, um von Gott Licht darüber zu bekommen. Wenn ich das mit einem ungläubigen Geist, mit zersetzenden Kritik da dran gehe, dann lande ich früher oder später bei Darwin. Und das habe ich ja erklärt an einem der Abende. Es fängt mit dem Urschleim an, da gibt es eine Kaulquappe, dann gibt es einen Frosch, dann gibt es einen Affen, zum Schluss gibt es einen Professor mit Brille und Bart. Entwicklung hat es gegeben, die gibt es auch jetzt, das ist wahr. Aber wenn ich mir so viele Typen auf unseren Straßen ansehe, dann meine ich nicht eine Vorwärtsentwicklung, sondern das kam nicht vom Affen, das geht immer mehr zum Affen zu. Traurig, wie die Menschen so verantwortungslos, so gierig, so rechthaberisch, so aufgeblasen sind, nicht mehr gemeinschaftsfähig, keine Liebe da, Unduldsamkeit, Auflehnung, Rebellion und Demonstration. Oh, das ist der große Affe Gottes. Aber zurück zum Urbild. Und Gott hatte Freude, hatte täglich Gemeinschaft mit den Menschen. War eine wunderbare Harmonie. Und er hat ihn da nicht nur da hineingesetzt, er hat ihn zum absoluten Teilhaber gemacht. Ach, wenn ich so unsere Ideologien anschaue, ob das Kapitalismus ist oder Marxismus ist oder irgendeine Religion, hier war das so natürlich und einfach. Aber Gott hat einen Mittelpunkt geschaffen in diesen Eden. Heute weiß ich, zielbewusst, hing mit seinem Ratschluss zusammen. Und das dort im Paradies, das waren die Uranfänge des Menschen. Und dort hat in den Mittelpunkt zum Interessenziel des Menschen zwei Bäume unter vielen anderen, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt, hineingestellt. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich habe viel gebetet darüber, habe es bewegt. Viele Jahre hat das mir alles ein bisschen, zum Teil utopisch, zum Teil rätselhaft. Und ich kam zu dem Resultat, was soll das alles, mit dem kann ich nichts anfangen. Es gehört ein gottgeweihtes Leben hinzu. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich muss es Gott erlauben, dass er mich von dem Niveau des menschlichen Denkens weghebt. Und das geht durch seine ewige Weisheit, die auf einer ganz Ebene, anderen Ebene liegt, hineinzudenken in seinen Ratschluss, in seine Welt. Und Gott hat's den Menschen freigestellt. Da waren zwei Bäume. Zu welchem würde er zuerst greifen? Er hat ihm zwei Entwicklungsmöglichkeiten offen getan. Hätte er zum Baum des Lebens gegriffen, aber Gott wollte, dass er frei entscheiden würde. Hätte er zum Baum des Lebens gegriffen, wäre er ewig geblieben. Es hätte keinen Tod gegeben. Aber die Entwicklung, bös zu werden, also eine Gegengottströmung, hätte er nie kennengelernt. Er wäre Gott gleich gewesen, bis auf den Punkt, was das Wissen über das Böse bedeutet. Gott wollte, dass der Mensch selber entschied. Greift er nach dem Wissen des Bösen, dann muss Gott ihm das ewige Leben wegnehmen. Denn mit dem Bösen wird der Mensch nicht fertig. Die Schlange, die hat es verstanden. Das war der gefallene Engel in Urzeiten, bevor es eine sichtbare Welt gab. Ihm gelang es, das Interesse der Eva für das Wissen nach dem Bösen zu interessieren. Und diese Einflusstaktik, die geschieht heute ganz genauso. Für mich ist die Beschreibung der ersten Blätter der Bibel nicht eine absolut Vergangenheitssache. Für mich ist das gegenwärtig. Das geschieht immer noch. Die Schlange macht das immer noch. Die macht das Böse interessant. Und das sind Dinge in uns, Triebe, Neigungen, die neigen einfach zum Bösen hin. Der Heiland sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Sage einer, das sei nicht wahr. Du kannst moralisch einwandfrei sein, ethisch perfekt sein. Aber kannst du wirklich sagen, dass du nie böse Gedanken gehabt hast? Lustgedanke. Ich glaube, da gibt es keinen Menschen. Und hat es die Schlange verstanden, das Interesse dahin zu lenken. Also der Mensch entschied sich, den Weg zu gehen, wo er das Böse erkennen will. Und jetzt, nachdem der Mensch diese Wegstrecke eingeschlagen hat, ist Gott ganz korrekt und ganz konsequent. Und jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, kriegt das Böse zu spüren. Muss es kennenlernen. Doch nicht einmal nur bei den anderen. Göttlich streng genommen bei sich selber. Das hatte natürlich zur Folge, das lese ich wirklich aus der Bibel, durch vieles Gebet. Jetzt folgt zwangsläufig, dass in der Entwicklung der Menschheit das Gute zur Offenbarung kommen muss, aber auch das Böse. Adam ist jetzt geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Jetzt hat er über den Bereich des Wissens Erkenntnis, was gut und böse ist. Gott hat ein Übriges noch getan, damit ja jeder Mensch die Möglichkeit hat zu wissen und zu erkennen, was böse ist und was gut ist. Dazu hat er das mosaische Gesetz gegeben. Das sind tiefe psychologische, auch biologische Zusammenhänge, liebe Geschwister, in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Das Gesetz ist gegeben, um die Sünde, die bösen Triebe zu erkennen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht Übles reden gegen deinen Nächsten. Das geht hin bis in die Gedankenwelt. Es ist noch nie ein negatives, dem Nächsten schädigendes Wort gesagt. Gott hat noch etwas Zusätzliches getan, dass das Böse wirklich offenbar werden kann. Und im Grunde genommen kann einer sogar, der sogar das mosaische Gesetz nicht kennt, nicht sagen: Wir haben ein Gewissen. Ich habe mal beobachtet, dass sogar unsere Katze ein Gewissen hat. Nachdem sie in der Zeit, wo wir nichts zu essen hatten in Deutschland, 3 Schnitzel gestohlen hatte, nur in kurzer Zeit. Die kam einfach einen halben Tag, länger nicht als sonst, in die Wohnung. Und wo sie dann kam, kam sie reingeschlichen. Und ich war in den Heidenvölkern. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, ich sage es mal ein bisschen derb, die mit christlicher Lehre nicht vorbelastet waren. Ich sage es mal jetzt auf diese Weise. Aber ein Schuldgefühl bei bösem Verhalten war trotzdem immer da. Und das hat der Mensch. Er zeichnet verantwortlich vor Gott. Also Gott musste aufgrund der freien Entscheidung des Menschen das Böse zur Offenbarung bringen und das Gute zur Offenbarung bringen. Und das mosaische Gesetz ist ja immer noch die Grundlage zur Lebensexistenz. Da kann man kluge neue Worte nehmen, da kann man schöne Thesen entwickeln. Ja, man kann Ideologien entwickeln, aber letztlich kommen wir an den 10 Geboten nicht vorbei. Sie sind immer noch Grundlage und Schutz für das Leben. Und jetzt ist Gott gezwungen, wegen der Entscheidung des Menschen, das Gute zu offenbaren und das Böse. Die absolute Spitze der Offenbarung des Guten ist Jesus Christus. Das Gute wurde innerhalb der Menschheit zur Offenbarung gebracht. Einige markante Worte Jesu: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und einmal kann er sogar sagen, wer mich sieht, sieht den Vater, das absolut Gute. Genauso ist Gott verpflichtet, auch das Böse zur Offenbarung zu bringen. Und die Spitze des Bösen ist genauso, wie Jesus Christus ein Mann war, auch ein Mann, ein Mensch. Das ist das Kind des Verderbens, der Mensch. Der Sünde, der Antichristus, der Gegenchristus, die absolute Machtoffenbarung des Bösen. Und Geschwister, nach dem Ratschluss Gottes kommt dieser Mann zur Offenbarung 3,5 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Die Nacht, wo niemand wirken kann. 3,5 Jahre sind nicht lang und können sehr lang sein. Ich hatte eine Nacht wahnsinnige Zahnschmerzen. Ich meinte, eine Gesichtshälfte würde sich lähmen. Die Nacht war sehr lang, das dürft ihr mir glauben. Ich habe auch schon Nächte gehabt, wo ich vorher übermüdet war, habe mich ins Bett gelegt, bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte den Eindruck, ich habe mich doch gerade eben erst hingelegt. Also das ist relativ. Aber da geschieht ungeheuer viel. Es ist die Nacht, die totale Offenbarung des Bösen. Da gibt es so einschlägige Änderungen. Und ich kann dir nur sagen, Gott hat eine Möglichkeit geschaffen für wahre Gotteskinder, dass sie da in diese Zeit der bösen Offenbarung nicht hineinkommen. eine direkte Aussage Jesu. Weil du bewahrt hast das Wort vom geduldigen Warten auf mich, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Das Jesus der Auferstandenen. Und ein Wort Jesu des noch nicht Auferstandenen. Wachet und betet, dass ihr würdig werden möget, diesem allem zu entfliehen und zu stehen vor des Menschensohnes. Es gibt ideologisch solche Umwälzungen. Da gibt's ganz andere moralische, ethische Maßstäbe. Da werden, menschlich ausgedrückt, psychologische Kräfte offenbar. Da werden suggestive Praktiken offenbar. Ja, spiritistische Mächte offenbaren sich hier. All die Entwicklung, in der wir leben, sind Vorstufen. Also schon die letzten Vorstufen, die da hineinmünden. Da kommt keiner ohne Jesus durch. Zwei Spitzen innerhalb der Menschheit. Der Christus und der Gegenchristus. Und dazwischen nichts. Wer Jesus nicht hat, dem wird's gehen, wie es den Juden prophezeit ist. Und die Juden sind noch lange nicht am Ende ihres Leides angelangt. Ich liebe Israel. Ich wünsche Jerusalem Glück. Ich weiß, um das Wort tastet mir meinen Augapfel nicht an. Aber das sehe ich nicht in einer menschlich übertriebenen Weise. Ich höre die schmerzenden Worte meines Herrn und Heilandes Jesu Christi. Wo er das Evangelium, das Heil bringt. Wie er weint über Jerusalem. Ach, dass du doch erkenntest die Heimsuchung deines Gottes. So weint Jesus vielleicht auch über die Schweiz, über die Bundesrepublik, über das sogenannte christliche Abendland. Ach, wenn du doch erkenntest, was jetzt bald kommt, wie nahe wir davor stehen, und du umkehrtest. Wenn du doch wüsstest, was zu deinem Heil dient. So weint er und dann sagt er wegen den Juden, ich komme zu euch wirklich im Namen meines Gottes, im Auftrag meines Gottes. Und ihr nehmt mich nicht an. Und weil ihr mich nicht annehmt, hier ist die Tragik, werdet ihr den anderen, den falschen Heilsbringer, den anderen großen Mann, der die Menschheit aufprägt, und wie hat Christus das Denken, die Weltbevölkerung mit seinem einzigartigen Evangelium, mit der Lehre der Liebe doch bewegt? Das kann keiner herausreden. Ich weiß das, weil ich sehr bereist bin. Und da wird der andere kommen, in seinem eigenen Namen. Eine Persönlichkeit, faszinierend, mit ungeheurer Ausstrahlung. Mit einer suggestiven Kraft, mit einer Einflussnahmefähigkeit, deren Hintergründe spiritistische, dämonische Kräfte sind, den werdet ihr annehmen. Daraus wissen wir, dass die Juden, bevor Jesus Christus sichtbar zu seinem Volk wiederkommt, den falschen Heilsbringer annehmen werden. Welch eine Tragik. Wie tragisch. Und wie steht's mit der Christenheit? Werden sie die Offenbarung, die Spitzenoffenbarung des Bösen, jenen Repräsentanten des Satans, der nicht mit Hörner zu uns kommt? Ich betone noch einmal. Sehr Intellekt, mit einem Intelligenzquotient, wie es noch kaum einen gegeben hat. Und ihm steht eine Technik zur Verfügung. Eine hochentwickelte Computerwelt. Eine Überwachungsmöglichkeit. Da gibt's keine grauen Ziffern und Zahlen mehr. Alles ist erschlossen. Wer sich seinem Heiland nicht erschließt, wer sein Herz, seine Gefühle, sein Denken nicht für das gute Evangelium unseres Gottes öffnet, dieser guten Einflussnahme, dieser guten Kraft des Heiligen Geistes, dem wird's wie den Juden gehen. Die werden dem anderen Einfluss erlegen. Und überschätzt dich. Ich sage das lieb. Ich will das nicht von oben herunter lehren, weil Gott mir auch meine Grenzen so deutlich gezeigt hat. Glaub mir, du bist in dieser Entwicklung ein gar nichts. Wenn du dann nimmer kaufen kannst und verkaufen kannst, wenn du dich nicht solidarisch erklärst mit dieser Entwicklung, wenn du keine Existenzmöglichkeit mehr hast, weil dir das entzogen ist, du kippst um. Wenn du jetzt schon Probleme hast, gegen den Strom zu schwimmen, wenn du jetzt schon zu feige bist, wenn du jetzt schon zu menschengefällig bist und nur nach deiner Bequemlichkeit, wenn du immer den leichtesten Weg, den Weg des leichtesten Widerstandes gehst, du bist nicht in der Lage, da durchzukommen. Und das wird katastrophal, was da geschieht. Da steht zuerst geschrieben, und da will ich sehr warnen dafür. Ich nehme jeden Satz hier buchstäblich. Und das sind für mich keine utopischen Bilder mit dem Drachen und mit diesem komischen Tier da. Ihr Lieben, ich sehe, dass sich das realisiert. Es ist die Sprache der göttlichen Offenbarung. Das sind nicht mythische Bilder, mit denen die Bibel uns schockieren will. Es ist nur deshalb in diese Offenbarungsbilder hineingepackt, dass nur der Beter, der wirkliche Gläubige, dem ewige Weisheit, was bedeutet, hinter den Sinn dieser Dinge kommt. Nicht jeder Heuchler. Da steht zunächst einmal, dass ein Tierreich entsteht, bestehend aus 10 vereinigten Ländern. Ich betone noch einmal zur Zeitorientierung, Tag und Stunde weiß ich nicht. 3,5 Jahre vor der 7. Posaune, ich habe genug darüber geredet. Die 2 Zeugen in Jerusalem. Dann die 7. Posaune. Dann noch einmal 3,5 Jahre, die 2. Die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Und in diesen letzten 3,5 Jahre, das Profil des Tieres bewegt sich schon im Völkermeer. Sind einmal 11, sind einmal 12, können auch mal 14 sein. Aber zu der Zeit nach der 7. Posaune sind es 10. Korrekt 10. Das sind keine verschwommenen Offenbarungsgrenzen. Korrekt, ganz genau, haargenau, präzise 10 Staaten. Und diese 10 Staaten, das wird hier gesagt, beziehen ihre suggestive, psychologische, wirtschaftliche, politische, leider auch religiöse Kraft vom Drachen. Der Drache, die alte Schlange, der Lügner von Anfang. Das sind die Offenbarungscharakterzüge für die böse Macht. Und diese 10 Staaten bilden eine wirtschaftliche, militärische, unbezwingbare Macht. Es ist nicht das kapitalistische Amerika. Nicht der marxistische Osten. Der zerbröckelt schon vor unseren Augen, ist ja auch vorausgesagt. Der wird noch total, der wird zur Bedeutungslosigkeit wird er noch vernichtet. Aber das ist ein Thema für sich. 10 Staaten. Der ganze Erdboden wird sich verwundern darüber. Alle Menschen zuerst verwundern. Die Verwunderung, die geschieht daher, weil sie Zeugen eines Prozesses werden, steht hier in unserem Text, der so ungewöhnlich ist, so ungewöhnlich, dass die ganze Menschheit, alle Erdbevölkerung, sich wundert, worüber? Dass es war, nicht ist und wieder war. Dass einem dieser Häupter eine tödliche Wunde mit dem Schwert, als Symbol des Krieges, zugeführt wurde. Attentat oder Krieg. Eine zu Tode führende Wunde zugeführt wird. Nehmen wir es wörtlich. Je einfacher, je wörtlicher wir es nehmen, je besser verstehen wir es. Wir klug denkenden, technisch, ideologisch belasteten, armen Geschöpfe. Jetzt habe ich wieder was losgelassen, nicht wahr? Eine zu Tode führende Wunde. Der stirbt also. Und die zu Tode führende Wunde, der Getötete wird heil. Wisst ihr, was da drin liegt? Die höchste Entwicklung einer spiritistisch raffinierten, ungeheuren Machtauswirkung. Ich sag's mit anderen Worten. Eine satanische Auferstehung. Genauso wie Gott seine Kraft in Jesus Christus offenbaren ließ, dass der Tod überwindbar ist durch die Macht des Guten, geht Gott her und erlaubt, juristisch gesehen, weil er in seinem tiefsten inneren Wesen wirklich gerecht ist, räumt er der Bösen die gleiche Machtoffenbarungen ein. Und ein Mensch, der eine zu Tode geführte Wunde bekommt, wird heil. Steht auf. Kannst du dir eine solche Sensation vorstellen und ihre psychologische Auswirkung auf die gesamte Menschheit? Sie wunderten sich, das ist die erste Stufe, über das Tier und sagten, wer ist dem Tiere gleich? Eine solche Supermacht. Eine solche Machtkonzentration von modernsten Waffen, von psychologischer Kriegsführung haben wir noch nie gehabt. Es gibt niemand auf dieser Erde, der dem Tiere gleicht. Es ist keine Gegenmacht mehr da. Da steht, sie werden die Welt herrschen. Alle Völker wird dieses Tier beherrschen. Der Erdboden verwundert sich. Ich möchte das sagen. Vorsicht! Schon die Bewunderung ist sehr gefährlich. Schon die Bewunderung ist sehr gefährlich. Die Neugier, der Einfluss allein, der schon von der Existenz dieser Entwicklung, Endzeitentwicklung geschieht. Vorsicht! Vorsicht! Schon das Bewundern ist die erste Stufe, ist eine Achtungsbezeugung dieser Macht gegenüber. Du bist schon beeindruckt, du bist schon beeinflusst durch diese Entwicklung. Ich nehme das sehr genau, liebe Geschwister. Das Spiel mit dem Einfluss ist überall. Das haben wir bei der modernen psychologischen Bewerbungen und bei ideologischen Einflüssen. Überall siehst du das. Und das wird ungeheuer werden. Das ist die erste Stufe. Und dann, wenn dieses satanische Wunder geschieht, von Jesus wird man sagen, ja, das war vor 2000 Jahren etwa. Wer kann das noch überprüfen? Sagt man zwar, aber was jetzt geschieht, das geschieht vor unseren Augen. Und das wird medizinisch bewiesen. Das wird wissenschaftlich beglaubigt. Das sind rechtsgültige Zeugen. Diese Ereignisse, die werden unanfechtbar. Bitte beachten wir das. Und auf das hin geht die Menschheit von der Bewunderung, von dem Bewundertsein in die Anbetung. Und aufgepasst, wieder ganz wörtlich, alle beten das Tier an. Welches Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Jetzt muss ich noch hinzufügen, damit ich es nicht versäume. Diese 10 Staaten haben auch einen Repräsentanten. Es ist ein Mann, der Antichrist. Der Drache gibt seine Macht den 10 und die 10 sind einer Meinung. Es gibt selten mal in der Welt. 10
Könige, 10 große Politiker.
Horch doch mal in unsere Parlamente, in unsere Bundestage hinein, ob du da 10 findest, die einer Meinung sind.
Das ist ein Wunder, das sind doch mal 10 einer Meinung.
Aber sie haben die Meinung des Drachen. Und diese 10 geben ihre Macht, die sie vom Teufel haben, dem einen. Also die ganze Macht des Satans liegt in den Händen eines einzigen Menschen. Genauso wie Jesus sagen konnte, mir ist nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Totale Offenbarung des Guten, Jesus Christus. totale Offenbarung des Bösen im Antichristen. Die gesamte Menschheit liegt im Spannungsbereich zwischen Christus und dem Gegenchristus. Und weil da so ein großes Wunder geschieht, eine satanische Auferstehung, erst die Bewunderung über das Tier und dann betet die gesamte Menschheit, betet das Tier an. Und da wird die Begründung genannt, dessen zu Tode führende Wunde durch spiritistische, durch satanische Machtoffenbarung geheilt wurde. Das gibt eine Begeisterungswelle. Das gibt eine suggestive Auswirkung. Da wird jeder mitgerissen. Jeder. Die eine Einschränkung. Außer deren Namen von Anfang an im Buche des Lammes geschrieben steht. Jetzt bin ich bei einem wichtigen Punkt. War ja alles wichtig. Steht dein Name im Buch des Lebens. Ich will meine Sorge Ausdruck geben, die ich da habe. Da kann ich nicht anders. Da höre ich, wie der Heiland 70 Jünger pfingstlich ausgerüstet hat. Er gab ihnen Macht über böse Geister, Teufel auszutreiben, Kranke zu heilen. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, weg die Toten auf. Und die gingen und haben feststellen können, weil sie gingen. Wären sie nicht gegangen, hätten sie es nicht feststellen können. Weil sie gingen und das taten, kamen sie voller Freude, voller Begeisterung. Herr, Herr, sogar die Teufel sind uns untertan. Das war eine Erfahrung. Und soweit richtig, soweit gut. Das gilt auch heute noch. Betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Willst du wagen, lieber Zuhörer, das für ungültig zu erklären, was Gott sagt? Ich nicht. Das können wir, das dürfen wir tun. Jetzt kommt die Begeisterung und der Heiland sieht, es ist Gefahr. Hier ist Begeisterung für Teufelsaustreiben. Hier ist Begeisterung für Krankenheilung. Hier sind die Leute für Wunder begeistert. Das will ich nicht. Ich will Liebe zu meinem Vater im Himmel, Liebe zu mir, Achtung, bei Begeisterung für Wunder kann es Fehlentwicklungen geben. Und dann stellt er ihnen etwas vor, was wichtiger ist als Kranke heilen, als Teufels austreiben, als Wunder zu tun. Ich habe einen Text, Übersetzungstext gefunden, der sagt, das ist falsch. Freut euch darüber. Aber noch mehr, der Grund eurer Freude, der Grund eurer inneren Hingabe, sei nicht Teufelsaustreiben. Ich sag's mir, auch nicht das Predigen. Ich sag's noch einmal mir, auch nicht mein Missionsdienst. Ich liebe solche Lieder so sehr. Ich komme gleich wieder zurück. Ich liebe solche Lieder so sehr. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Viele sind nimmer da. Liebe Gotteskinder, ich habe Lehrer gehabt, Originale, du, von Gott gebrauchte Leute da. Als einer mal wegging, da habe ich geweint, ich war noch ein junges Gotteskind. Ich hatte noch nicht gelernt, mit meinem Heiland zu leben. Mann, wenn ich den wiedersehe. Es gibt ein Hallo, du. Dort vor dem Thron im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. So geht der Heiland her und zeigt bei diesen 70 begnadeten, mit Vollmacht begnadeten Menschen, zeigt er, passt auf, der Grund eurer Freude ist nicht richtig. Eure Freude ist nicht richtig gelagert. Da können Gefahren dabei herauskommen und in der letzten Zeit sowieso. Bitte aufgepasst. Freut euch viel mehr, aber nicht wenig mehr, nicht etwas mehr, viel mehr darüber, dass eure Namen ins Buch des Lebens eingetragen sind. Es tut mir leid, aber jetzt bin ich wieder bei meinem Versicherungsthema. Ich will euch überreden, doch in meine Versicherung, ihr wisst ja, Jerusalem AG, aber nichts irdisch, doch da einzutreten. Lasst ihr doch Sicherheiten geben, die über den Tod hinausgehen. Es muss sich schon ein bisschen werben. Komm zum Heiland. Lass ihn Grund deiner Freude sein. Und die Leute, deren Namen im Buch des Lammes, also die ihm gehören, gehörst du dem Heiland. Da kannst du ohne Sorge, ohne Bedenken auf diese Zeit zugehen. Ich betone das noch einmal. Wenn ihr das alles sieht, dass es geschieht und es kommt so, wie es die Bibel sagt, das hält niemand auf. Gott hat das zugelassen. Das sind ja negative Entwicklungen. Wenn ihr seht, wie diese bösen Kräfte sich offenbaren, wenn die Machtoffenbarung weltweit des Bösen stattfindet, dann sollst du nicht traurig sein. Du sollst dich nicht von Angst lähmen lassen. Erhebe dein Haupt. Blick nach oben zu dem, der doch alles in den Händen hat. Im Grunde genommen kündigen diese Entwicklungen doch nur eure Herauslösung. Jesus kommt und er wird seine Auserwählten retten. Er lässt sie nicht da drin. Er wird sie retten in einer Kürze. Steht dein Name im Buch des Lebens. Ach, noch etwas Wichtiges. Das ist so ein wichtiger Text hier. Eine ganz wichtige Sache. Ein Mann hat das alles in den Händen, der jeden Menschen total überwachen kann. Sein Bankkonto, seine Einkäufe. Jeder hat eine Nummer. Du hast nicht verschiedene Konten. Du hast nur eine Nummer deiner Identität entsprechend. Die wird total überwacht. Die Kriminalität, das Wirtschaftsverbrechen, das hilft alles dazu, gewollt oder ungewollt, dass die totale Überwachung kommt. Es ist ja verderblich, was da alles geschieht. Und das zwingt uns zu totalen. Du wirst nirgends mehr Sicherheit haben. Die Mafia ist weltweit, die Wirtschaftskriminalisten. Und das ist so furchtbar. Du hast nur noch in diesem System Sicherheit. Und die Sicherheit, die das System dir gibt, die kaufst du mit dem Verlust deiner Seele. Nur eine einzige Möglichkeit ist Jesus Christus. Ich sage das nicht aus einer falschen Begeisterung heraus, nicht aus Fanatismus. Das sehe ich ganz ehrlich so. Und für mich ist die Bibel das Weltbild der Bibel. Die Zukunftsperspektive Gottes ist eine wunderbare Sache. Ich kann nicht anders. Ich muss damit Petrus sagen, wir haben desto fester das prophetische Wort. Wir tun gut daran, dass wir darauf achten, wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort.
Yeah.